ein ganz herzliches Hallo, auch von mir. Schön, dass wir heute da sein können und gemeinsam Gottesdienst feiern. So ein Privileg. Wir befinden uns in der Predigtreihe Barnabas und sein Wohnzimmer, wie ihr es auch hier seht. Aber ich dachte, wir machen vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick, weil letzte Woche waren wir auf Gemeindefreizeit, davor hatten wir die Ich-Glaubs-Woche. Wir hatten eine große Pause von Barnabas. Und damit wir alle erstmal wieder auf dem gleichen Stand sind, lass uns nochmal gemeinsam reinschauen. Was haben wir denn schon alles von ihm gehört? Ja. Ganz am Anfang haben wir uns Barnabas als Person angeschaut. Wir haben festgestellt, sein Spitzname ist Sohn des Trostes. Denn Barnabas war ein Ermutiger. Jemand, der Leute sieht und sie stärkt. Und wir haben für uns gelernt, dass es genau die Tools sind, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Wenn wir andere Leute sehen, auf sie zugehen, sie unterstützen und ermutigen, es ist der erste Schritt für eine gute Gemeinschaft. Und dann ging es weiter, ihr seht es auch vorne, Barnabas, der Türöffner für das Unbekannte. Barnabas, der Menschen sieht und an sie glaubt, selbst wenn sie Mist gebaut haben, wenn wirklich irgendwas schiefgegangen ist. Da haben wir gehört, wie Barnabas dem Saulus begegnet ist, dem Christenverfolger. Aber Saulus war nicht mehr ein Christenverfolger, sondern er ist Christ geworden. Er hat angefangen, an Jesus zu glauben und wurde Paulus. Aber die Leute um ihn herum wollten das nicht so wirklich glauben. Sie meinten, hey, wir wissen, wer du bist, was du gemacht hast. Aber Barnabas, er ist einen Vertrauensschritt gegangen und hat gesagt, hey, ich stelle mich zu dir, ich gehe zu dir, ich vertraue drauf. Selbst wenn die Leute mich dann auch blöd angucken, ich mache das mit dir zusammen. Da haben wir gelernt, wir können diesem Beispiel folgen und auf Leute zugehen, die da vielleicht ganz alleine stehen, die von anderen abgeschrieben worden sind. Aber es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen. Es ist ein Schritt in die Gemeinschaft. Und das Dritte, was wir gehört haben, ist Barnabas, der Leuten eine zweite Chance gibt. Barnabas war zusammen mit Paulus und Markus unterwegs auf einer Reise und Markus hat sie im Stich gelassen. Und für Paulus war so, hey, okay, wir gehen weiter. Aber für Barnabas, der hat gesagt, nee, ich gehe mit Markus mit, ich bleibe bei ihm und ich helfe ihm. Barnabas ist bei dem geblieben, der gescheitert ist. Er sagt, hey, ich helfe dir. Und an dem Sonntag haben wir uns dann gefragt, hey, sind wir bereit, zu jemandem zu stehen, für ihn einzustehen, selbst wenn andere Leute den vielleicht abgeschrieben haben. So, wir sehen schon, Barnabas ist eine unglaublich beeindruckende Person. Jemand, von dem wir viel lernen können und auch schon gelernt haben, wie wir es auch gerade im Zeugnis schon gehört haben. Danke dir fürs Teilen. Es macht einen Unterschied. Es ist so schön zu sehen, wie es unseren Alltag und unsere Gemeinschaft beeinflusst, wenn wir die Bibel und dessen Inhalt uns zu Herzen nehmen. Wenn wir uns Barnabas als Vorbild nehmen, das umsetzen, unsere Wohnzimmer öffnen, unser Alltag, unsere Gemeinschaft verändert sich. Und bevor wir jetzt noch weiter reinschauen, würde ich ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke für dein Wort. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen können, verlernen können von dir. Segne jetzt die Zeit. Amen. Wir befinden uns in Apostelgeschichte 15. Barnabas und Paulus, sie sind auf Missionsreise unterwegs gewesen. Sie haben zu Leuten gepredigt, sie haben Wunder getan. Leute sind zum Glauben gekommen und jetzt sind sie zurück in der Gemeinde, von der sie ausgesandt worden sind. Sie sind in Antiochia, eine Gemeinde, die noch relativ neu im Glauben ist. Und deswegen hören die natürlich voller Begeisterung, wow, was da passiert auf ihrer Reise, was Gott alles tut, wie viele Leute von Gott ergriffen werden, wie cool. Ich stelle mir vor, es war eine gute Stimmung. Die Leute sind voll dabei, sie freuen sich, sie loben Gott, was er alles gerade macht um sie rum. Sie sind voll on fire. Und dann kommen plötzlich Leute in die Gemeinde. Leute von Judäa kommen nach Antiochia und besuchen die Gemeinde. Diese Leute, die da kommen, das sind auch Christen. Aber sie haben einen anderen Background. Sie sind Judenchristen. Das bedeutet, sie sind jüdisch aufgewachsen. Sie haben an Gott geglaubt, aber hatten ihre jüdischen Feste und Traditionen gefeiert. Und dann sind sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Deswegen Judenchristen. Man könnte sagen, das sind die Leute, die schon immer mit dabei waren. Die wissen, wie es im Glauben läuft. Die alle Gesetze und Geschichten kennen. Die wissen, hey, wir sind seit Generationen Teil von Gottes Gemeinde. Das sind so die Leute, die schon immer da sind. So. Jetzt kommen die in diese Gemeinde in Antiochia, wo die Leute nicht diesen jüdischen Background haben. Und diese Judenchristen sehen, hey, wie anders die Leute hier ihren Glauben leben. Irgendwie sie sehen, wie die ganzen Traditionen und Gebräuche, die sie von der Tora her kennen, nicht ausgelebt werden. Und dann sagen sie, hey, ihr seid doch gar nicht wirklich gläubig. Wenn ihr wirklich zu Gottes Familie gehören wolltet, dann würdet ihr euch beschneiden. Warum? Die Beschneidung war für die Juden das Zeichen dafür, dass man Kind Gottes ist. Die Beschneidung war das Bundeszeichen, das Gott damals Abraham gegeben hat, damit jeder sieht, hey, der gehört zu Gottes Volk. Und dann mit der Zeit, können wir im Alten Testament lesen, kamen auch andere Sachen dazu. Ich habe es uns versucht, mal ein bisschen bildlich darzustellen. Es gab die Juden und die hatten einen Bund mit Gott, wie sie mit Gott leben können. Also hier ein kleines Dreieck zu Gott. Wo Sachen drin standen, wie hey, Beschneidung. Da kamen aber noch Reinheitsgebote und Opferrituale und ganz, ganz viele Sachen gehörten bei denen mit fest dazu in ihrem Glauben. So lebt man, wenn man mit Gott leben möchte. Es wurde über Jahrhunderten von ihnen ausgelebt, es war Teil ihres Glaubens. Und plötzlich kommen sie jetzt in diese Gemeinde und sehen diese Neuen. Diese Neuen, die irgendwie auch an Gott glauben, auch mit Gott leben möchten, aber die diese Gebräuche und so gar nicht halten. Und für die Judenchristen aus ihrem traditionellen Denken war klar, hey, ihr macht das alles noch gar nicht, deswegen könnt ihr ja noch gar nicht Teil von Gottes Familie sein, ihr gehört noch gar nicht dazu. Die Leute in Antiochia, die haben das gehört, boah, und die waren verunsichert. Sie möchten zu Jesus, sie haben von Jesus gehört, sie möchten diesen Glaubensweg gehen und jetzt plötzlich kommen diese neuen Regeln, von denen viele für sie noch gar keinen Sinn machen. So, was ist Beschneidung? Hä? Okay. Stell dir mal vor, du kommst in eine Gemeinde, du möchtest da hingehen, weil du sagst, hey, ich möchte mich für Jesus entscheiden, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und dann sagen dir die Leute in der Gemeinde ja also, wenn du das möchtest, dann bist du aber auch erstmal bei jedem Gemeindeputz dabei. Und beim Bratzer, da machst du mindestens 2 Kuchen. Also es müsste dir schon wert sein, wenn du mit Jesus leben möchtest. Back bitte 2 Kuchen. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann zieh dich schon ordentlich an. Also wenn du einen Fleck irgendwo auf deinem T-Shirt hast, achte da bitte drauf. Wenn du das alles machst, hey, dann, hey, herzlich willkommen, du kannst zu Jesus, hab Zeit, voll cool. Ich glaube, wenn ich diese Person wäre, ich würde erstmal fragen, was ist denn Barzau? Okay, warum macht ihr das? Was ist das? Okay, aha. Ich wäre verunsichert. Es wäre eine Flut an Traditionen und Gewohnheiten, die eine neue Person komplett verunsichert. Und so kann man sich vorstellen, ging es den Leuten in Antiochia. Sie waren verunsichert. Zum Glück waren Barnabas und Paulus auch in dieser Gemeinde. Die zwei sind auch jüdisch aufgewachsen. Sie kennen dieses ganze Denken. Sie wissen, warum die Leute aus Judäa das sagen. Und gleichzeitig sehen sie aber diese ganzen neuen Leute, denen ihr Herz aufgegangen ist, die mit Jesus leben möchten und sagen, hey, da muss ein Weg sein für diese Leute auch. Wir möchten, dass die zu Gott kommen können, dass sie das auch leben können. Und sie sehen, wie verunsichert die Leute jetzt sind. Boah, soll ich wieder gehen? Passe ich überhaupt da rein? Darf ich zu Jesus kommen? Deswegen sagen sie, hey, wir übernehmen das. Wir reden jetzt mal mit den Leuten. Wir haben angefangen zu diskutieren. So, hey, was ist gerade wirklich wichtig? Worum geht's? Was sollen wir machen? Hier und da. Und sie kamen zu dem Schluss, dass Barnabas und Paulus zusammen mit ein paar Leuten aus der Gemeinde zusammen nach Jerusalem gehen sollen. Weil in Jerusalem, das sind die Apostel, sozusagen die Chefs, wie die Verbandsleitung. So. Mit denen sollen die das mal klären, das besprechen und dann kommt er wieder zurück nach Antiochia. Also wird gemacht, die Leute gehen nach oben, reisen los nach Jerusalem. Und als sie dort ankommen, wird das Apostelkonzil einberufen. Das ist eine Versammlung von den Aposteln mit Barnabas und Paulus und den paar anderen aus der Gemeinde. Und es wird besprochen, die Situation wird analysiert. Und Paulus und Barnabas müssen die Situation erstmal erklären. Weil sowas gab es davor noch nicht. Sie hatten dieses Problem noch gar nicht. Sie müssen sich alles anschauen. Oh, wie ist das? Wie machen wir das jetzt? Früher war ganz klar, hey, wenn du zu Gott kommen möchtest, wenn du mit ihm leben möchtest, hier, das ist der Weg, den sollen wir gehen, Beschneidung, zack, wird gemacht, okay. Aber, wie ist es jetzt? Das war der alte Bund. Wie ist es mit Jesus? Was machen wir mit so vielen Neuen, die plötzlich alle Jesus kennenlernen und mit ihm leben möchten? Und es wird viel diskutiert und viel geredet. Und sie sind wirklich leidenschaftlich dabei, weil sie haben das Herz für die Leute. Sie möchten unbedingt, dass so viele Leute wie möglich bei Gottes Volk dabei sind. Und dann meldet sich Petrus zu Wort und er sagt was unglaublich Gutes. Er sagt, dass Gott, der die Herzen jedes Menschen kennt, keinen Unterschied macht zwischen Juden oder Nichtjuden. Er zeigt es daran, dass er die Herzen der Menschen öffnet, dass sie glauben können. Es ist Gott, der diesen Nichtjuden den Heiligen Geist gibt, damit sie glauben können. Also diese Frage, ob die überhaupt dazugehören, die ist ganz easy geklärt. Gott zeigt durch sein Handeln, hey ja, die gehören dazu, ich möchte sie dabei haben. Wie Jesus auch schon gesagt hat, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Gott möchte sie dabei haben, nicht nur die Juden. Sie sollen Teil von seinem Volk sein. Die eigentliche Frage ist dann, wie sollen sie teilhaben? Sollen sie sich jetzt dem anschließen, was über Jahrhunderte gemacht worden ist? Sollen sie sich jetzt so, ja okay, ich lasse mich beschneiden, ich halte jetzt die ganzen Gesetze, ich bringe meine regelmäßigen Opfer. Wie ist das jetzt möglich? Und dann sagt Petrus in Vers 11, was richtig Schönes und Geniales. Er sagt, hey, ich als Judenchrist, ich werde auf genau die gleiche Weise gerettet, wie alle anderen auch. Durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Durch Gnade bin ich gerettet. Warum sollten wir diesen Neuen diese Verhaltensregeln geben, wenn es nicht mal bei uns Juden geklappt hat? Wir als Juden, wir haben das nicht geschafft. Diesen Weg konnten wir nicht gehen. Es hat irgendwie nichts gebracht. Wir haben Jesus gebraucht. Unser Weg ist durch Jesus. Es macht jetzt gar keinen Sinn, wenn wir von diesem Neuen verlangen, diesen anderen Weg zu gehen. Der hat doch bei uns auch nicht geklappt. Wir werden aus Gnade gerettet. Gnade ist der Weg. Und nicht, dass wir irgendwas leisten. Wir müssen keinen krassen Lebenslauf vorzeigen, damit wir sagen können, jetzt gehöre ich dazu. Es ist Gottes Gnade allein durch Jesus. Er sagt also, hey, Beschneidung und diese ganzen anderen jüdischen Gebräuche sind nur noch Tradition. Wir leben nicht aus Leistung, sondern aus Gnade. Und die Traditionen, die wir haben, die sind gar nicht entscheidend für diese Neuen. Wir würden diesen Neuen nur den Weg unnötig kompliziert machen, um zu Jesus zu kommen. Genau, hier seht ihr es. Genau der gleiche Weg. Gemeinsam legen sie fest, okay, hey, wenn es für uns so ist, dann ist es für die Neuen ganz genauso. Wir gehen diesen gleichen Weg. Es wäre doch schade, wenn der Glaube der Leute durch Traditionen oder Gewohnheiten verunsichert wird. Wir wollen sie nicht verunsichern. Ich habe genau das erlebt in meinem Leben, dass ich aus einer eigenen Gewohnheit jemanden verunsichert habe. Und zwar war ich zum allerersten Mal mit meinem Mann, mit Andrew, in der deutschen Gemeinde. Und er ist Kanadier und da sind Kultur und so ist ein bisschen anders. Zum Beispiel trägt jeder in Toronto, wo er herkommt, solche Cappies. Voll normal. Auch im Gottesdienst, jeder Zweite hockt mit so einer Mütze da. Wenn gebetet wird, dann wird sie halt kurz abgezogen. Danach setzt man sie wieder auf. Gar kein Ding. Dann sind wir zu diesem deutschen Gottesdienst gegangen. Jetzt in Deutschland. Und ich kannte die Gemeinde und ich wusste, hey, er wird der Einzige sein, der mit so einer da sitzen wird. Und wir sind der Tür immer näher gekommen und ich wurde irgendwie immer nervöser. Ich wurde irgendwie unruhig und war so, möchtest du sie vielleicht nicht lieber abziehen? Und der Andrew, der hat mich angeguckt, war so, warum? Hä? Okay, er hat es mir zuliebe abgenommen, aber er war komplett verunsichert. Er wusste gar nicht, was jetzt los ist. Und ich habe mich gefragt, ja, warum? Was war mein Gedanke dahinter? Ich weiß doch, eigentlich ist es gar nicht entscheidend. Eigentlich kann er ohne Probleme mit dieser Cappy hier reinlaufen. Aber irgendwie in mir drinnen, aus meiner Gewohnheit raus, wusste ich so, macht man halt so, keine Ahnung. Ich hatte auch irgendwie Angst, dass wenn Leute ihn sehen, denken, vielleicht ist er so ein Rabauke, jemand, der ist hier, keine Ahnung, ein bisschen was Neues oder ja, der vielleicht ein bisschen ein Draufgänger ist. Hatte ich schon so kurz im Kopf und ich dachte mir, wie dumm. Wie dumm war dieser Gedanke. Das war eine Gewohnheit, die ich habe, die aber gar nicht entscheidend ist. So, ist nicht entscheidend. Aber ich habe ihn verunsichert, aus meiner Gewohnheit raus. Und es war so schade, weil den ganzen Gottesdienst über, er hat mich bei jeder Sache angeguckt. Darf ich die Jacke ausziehen? Darf ich jetzt aufstehen? Darf ich? Ah! Da dachte ich mir so, oh, wie schade. Ich habe es ihm so schwer gemacht, anzukommen, vor Jesus zu kommen. Und ich wollte es ja nicht mal. Es war nicht meine Absicht. Und es ist so passiert. Und da ist mir aufgefallen, es ist bei uns heute doch gar nicht so viel anders wie bei den Leuten damals. Eigentlich, wir wollen die Leute nicht verunsichern. Wir wissen, dass der Glaube an Jesus, diese Gnade, es ist das Entscheidende, das, was wichtig ist und das, worauf es ankommt. Und alles andere ist erstmal Nebensache. Aber manchmal bin ich so in meinem Gewohnheitsdenken drin, dass ich meinem Gegenüber was auflade oder eine Erwartung an sein Verhalten habe, dass er verunsichert wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder vielleicht bin es auch nur ich, dass ich eine innerliche Erwartung habe, wie eine Person sich manchmal zu verhalten hat, damit ich sagen kann, ah ja, der gehört hier dazu. So, cool, du bist auch Jesus, Christ. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist Gnade und nicht Leistung. Es ist super schade, wenn wir Leuten in der Gemeinde das Gefühl geben, dass sie erst andere Dinge leisten müssten, dass sie erst ein gewisses Verhalten vorweisen sollten, bevor sie teilhaben dürfen. Und das beschließen die Apostel auch. Sie sagen, hey, es ist Gnade allein, dass wir zu Jesus kommen können, nicht diese ganzen Gesetze und Gebräuche, die wir haben. Mit dieser Erkenntnis kehrt Barnabas zurück in die Gemeinde. Er kommt zurück mit einer super guten Nachricht. Hey, du kannst dazugehören, du bist Teil davon. Jesus hat den Weg frei gemacht für dich. Let's go. Wir starten richtig durch. Und für die Gemeinde, heißt es in Vers 31, war es ein Trost. Sie freuten sich über den Trost. Warum? Weil sie Angst hatten, nicht genug leisten zu können. Sie hatten Angst, nicht genug Werke vollbringen zu können, damit sie sagen können, okay, jetzt kann ich zu Jesus kommen. Sie hatten Angst, nicht gerettet zu sein, weil die Dinge, die da verlangt werden, zu viel und zu schwer sind. Und jetzt kommt die Nachricht, ihr braucht diese ganzen Sachen nicht, um zu Jesus zu kommen, es ist nur Gnade. Und für die Leute, es war eine Erleichterung. Sie waren beruhigt. Der Weg zu Jesus ist frei. Jesus hat den Weg frei gemacht für alle. So eine coole Botschaft. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie ihnen. Du sagst, hey, ich will zu Jesus, ich will mit ihm leben, aber irgendwie, ich schaff's nicht. Es ist irgendwie zu schwer. Hey, dann lass dir sagen, Gottes Gnade, die ist auch für dich. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich will dir treu sein. Du musst keine Dinge erreicht haben oder geleistet. Du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist. Du brauchst keinen perfekten Lebenslauf erst aufzeigen. Der Weg ist frei. Es ist eine freie Entscheidung. Und vielleicht kämpfst du auch mit was, wo du sagst, das ist in meinem Leben und irgendwie, ich kann damit nicht zu Gott kommen, weil das ist irgendwie so schwer und tief und in mir drin, aber boah, ich krieg's auch nicht los. Irgendwie ist es so schwer. Es ist zu groß für mich. Das stört Gott gar nicht. Er sagt, komm zu mir und ich helfe dir da dabei. Und vielleicht sitzt du aber auch hier und du hast diese Gnade bereits. Du kennst Gott und du bist mit Jesus unterwegs. Aber du merkst, dass es dir manchmal so geht wie mir in meinem Beispiel mit Andrew, dass wir Menschen nicht verunsichern möchten, aber wir doch irgendwie es ungewollt tun, aus Gewohnheiten oder einem bestimmten Blick, den wir haben, wie Menschen sein sollten. Ja, dann lass dir sagen, Gottes Gnade gilt auch für dich in diesem Moment. Wie Petrus gesagt hat, hey, wir schaffen es doch auch nicht. Wir brauchen diese Gnade ganz genauso. Und die dürfen wir empfangen. Und lasst uns dann diese Gnade auch für unsere Mitmenschen haben. Ich will von Barnabas lernen. Ich will lernen, sensibel für die Menschen in meinem Umfeld zu sein. Seien es Freunde oder Familie, die Leute auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Ich möchte Leute sehen, so wie Barnabas sie gesehen hat. Dass sie vielleicht verunsichert sind und es nicht schaffen, was ich da vielleicht gerade von ihnen verlange, jedes Mal, keine Ahnung, Gemeinde komplett zu putzen, ich weiß es nicht. Aber er hat gesehen, hey, da ist was, das ist eine Verunsicherung. Und so wie Barnabas will ich voller Geduld und voller Gnade diese Leute auf ihrem Weg zu Jesus begleiten und nicht erst diesen Katalog an Anforderungen stellen. Damit es funktioniert, dann müssen wir hinhören und hinsehen, wie es dem anderen geht. Der Andrew, der hat mir ganz offen gesagt, warum, verstehe ich jetzt nicht. Aber nicht jeder wird uns sagen, warum, wird nicht sagen, dass es ihn gerade verunsichert. Barnabas hat es gesehen. Er hat in Liebe hingehört, hingesehen und vor allem hat er nachgefragt, damit er diese unnötigen Steine den Leuten nicht in den Weg legt. Lasst uns wie Barnabas sensibel sein für die Leute in unserem Wohnzimmer. Ich würde gerne noch beten. Jesus, danke für deine Gnade. So unglaublich schön zu hören und so groß und doch irgendwie so einfach, dass man schon fast nicht mehr glauben möchte. Dass wir keine Listen an Taten beweisen müssen. Dass du uns dabei haben möchtest. Dass der Weg frei ist. Danke für diese Gnade und Herr, hilf uns auch in gleicher Weise, unseren Mitmenschen zu begegnen. Erinnere uns daran. Danke, dass du mit uns bist. Amen.